Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Die Berner Kantonsregierung behält die Rot-Grün-Mehrheit. Alle bisherigen sind wiedergewählt. Die BDP kann ihren Sitz verteidigen. Unser Augenmerk gilt dieser BDP. Dann, Rebellen im Kongo haben über 300 Menschen grausam umgebracht, in einem Gebiet mit 20.000 UNO-Friedenstruppen. Weiter, die Fußballer der Berner Young Boys bauen den Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Suchata hat Hunger, sie kann sich die verteuerten Lebensmittel in Indien nicht mehr leisten, die Reportage aus Delhi. Und schließlich,
ça n'est plus un sujet tabou parce qu'il y a eu des affaires qui sont venues sur la place publique.
Enttabuisiert und ein Stück weit gelöst, Frankreichs Umgang mit sexuellem Missbrauch durch Geistliche hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zuerst jetzt aber Ueli Zindel, er hat die Nachrichten des Tages.
Im Kanton Bern haben die Wählenden die rot-grüne Mehrheit in der Regierung bestätigt. Nach dem offiziellen Schlussresultat wurden alle 6 bisherigen Regierungsmitglieder wieder gewählt. Der 7. Sitz in der Berner Kantonsregierung bleibt bei der BDP. Die SVP konnte das an die BDP verlorene Mandat nicht zurückerobern. Die SP besetzt in der neuen Berner Kantonsregierung 3 der 7 Sitze. Einen Sitz haben weiterhin die Grünen. Auch FDP und SVP sind je mit einem Mitglied vertreten. Und die BDP konnte, wie gesagt, ihr Mandat ebenfalls halten. Die katholische Kirche lanciert eine Imagekampagne unter dem Titel «Mehr Good News». Wie die Zeitung Sonntag schreibt, würden in der ganzen Schweiz rund 5000 Plakate in Schaukästen der Kirche und an den Kirchenpforten angebracht. Der Generalsekretär der römisch-katholischen Zentralkonferenz sagte gegenüber der Zeitung, man sei sich bewusst, dass in der gegenwärtigen Diskussion um pädophile Priester eine derartige Kampagne zynisch wirken könne. Der Grundsatzentscheid für die Aktion sei jedoch bereits im November gefallen. Am Freitag sei dann entschieden worden, die Kampagne effektiv umzusetzen. Libyen ist auch nach der Aufhebung der Visasperre für den Schengen-Raum nicht bereit, den Streit mit der Schweiz bald beizulegen. Insbesondere gibt es aus Libyen keine offiziellen Mitteilungen, ob und wann der in dem nordafrikanischen Land inhaftierte Schweizer Max Göldi freikommt. Der libysche Außenminister Moussa Koussa sagte am Rand des arabischen Gipfels im libyschen Sirte gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP, sein Land verlange weiterhin ein internationales Schiedsgericht. Der amerikanische Präsident Obama hat ohne die Zustimmung des Kongresses 15 hohe Regierungsbeamte provisorisch ernannt. Die meisten Posten hat Obama im Finanz- und Handelsministerium besetzt. Darunter ist ein Rechtsanwalt, der von Konservativen als zu sehr den Gewerkschaften zugeneigt bezeichnet wird. Obama hat dabei eine Bestimmung benutzt, wonach er derartige Ernennungen ohne Zustimmung des Kongresses vornehmen darf, wenn dies für die Sicherheit oder das Funktionieren der Regierung notwendig ist. Obama sagte, die Obstruktionspolitik der Republikaner habe ihn zu diesem Schritt gezwungen. Der amerikanische Präsident Obama ist überraschend in Afghanistan eingetroffen. Laut Medienberichten will Obama unter anderem auch mit Präsident Karzai Gespräche führen. Der Sieger der irakischen Parlamentswahlen, Ayad Alawi, hat Gespräche für eine Regierungsbildung eingeleitet. Alawi hat die schiitische Allianz seines Konkurrenten und amtierenden Ministerpräsidenten Maliki nur hauchdünn mit einer Mehrheit von 2 Parlamentssitzen geschlagen. Maliki will das Resultat nicht anerkennen. Entweder werde Maliki das Resultat anfechten oder er verlange eine Nachzählung. Der frühere Ministerpräsident Alawi sagte, er sei offen für Gespräche mit allen. Eine gut abgestützte Regierung sei nötig für die Stabilität im ganzen Nahen Osten. Nach wochenlangen Massenprotesten gegen die Regierung von Thailand ist Ministerpräsident Abhisit mit einer Delegation der Demonstrierenden zusammengetroffen. Beim ersten Gespräch zeigten sich beide Seiten jedoch unbeweglich. Das Gespräch wurde im Fernsehen übertragen. Zehntausende Anhänger der Opposition hatten am Wochenende erneut gegen die Regierung demonstriert und den Rücktritt des Ministerpräsidenten gefordert. Abhisit seinerseits sagte, er sei sich nicht sicher, ob dadurch die Probleme gelöst würden. Zum Sport. In der Schweizer Fußballmeisterschaft können die Berner Young Boys vom Stolpern des FC Basel profitieren. Ueli Reist.
Young Boys gewinnen im eigenen Stadion gegen den FC Aarau 3:1. Zwei Tore erzielte erneut Sedu Dumbia, der allerdings auch einen Penalty verschoss. Mit diesem Sieg bauen die Berner den Vorsprung auf den FC Basel an der Tabellenspitze auf 6 Punkte aus. Basel hatte sich gestern im Wallis gegen Sion mit einem 2:2 begnügen müssen. Die weiteren Spiele von heute Nachmittag. Die Grasshoppers gewinnen gegen Bellinzona 2:0. Neuenburg-Samax verliert gegen Luzern 1:2. Wieder keine Punkte für das Sauber-Team im Formel-1 Grand Prix in Melbourne. Pedro de la Rosa wurde 12. Kamui Kobayashi schied aus. Der Sieg ging an Weltmeister Jenson Button auf McLaren. Zweiter wurde Robert Kubica auf Renault. Dritter Felipe Massa auf Ferrari. Der Schweizer Sebastian Buemi erreichte das Ziel nicht. Michael Schumacher wurde 10. Sean Simpson ist per sofort Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. Die ZSC Lions haben ihn freigegeben, sodass Simpson die WM-Vorbereitung von Anfang an leiten wird, das heißt ab dem 7. April.
Das Wetter? Im Norden und in den Alpen ist es am Morgen zuerst bewölkt, später scheint oft die Sonne. In den Alpen kommt Föhn auf. Im Tessin hat es viel Wolken und vor allem in den Bergen fällt etwas Regen. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 18 und im Süden 15 Grad. Am Dienstag ist es im Norden zuerst noch freundlich, dann kommen kräftige Schauer und starke Böen. Im Süden fällt Dauerregen. Die Temperatur geht auf rund 12 Grad zurück.
Spannende Berner Wahlen. Wir analysieren und erörtern die kantonale und nationale Perspektive. Dann Massenmord im Kongo. Über 300 Menschen wurden von Rebellen umgebracht, trotz UNO-Friedenstruppen. Weiter. Der Erfolg der IT-Branche füllt die Bäuche nicht. Hunderte von Millionen Inder können sich das immer teurere Essen nicht mehr leisten. Und der französische Schlüssel, weshalb sexueller Missbrauch in der Kirche in Frankreich sehr viel weniger zu reden gibt. Selten war es im Kanton Bern so spannend bei Wahlen wie heute. Nachdem Rot-Grün vor 4 Jahren die Sensation schaffte und im Bauernkanton mit 4:3 Bürgerlichen die Mehrheit in der Regierung übernahm, war die Frage jetzt, ob es nun gelingt, diese Mehrheit zu verteidigen. Andererseits richten sich viele Augen auf die BDP, die sich ja von der SVP abgespalten hat. Wie schlägt sie sich bei ihren ersten kantonalen Wahlen? Noch fehlen die Zahlen zum Parlament, aber die Regierung bleibt rot-grün dominiert. Bei mir im Studio sind nun Toni Koller, Bern-Korrespondent, und Freddy Gasser aus der Inlandredaktion. Zuerst Toni Koller, wieso wählt dieser ländliche Kanton überhaupt linksgrün?
Ich würde 3 Gründe nennen. Erstens, die gewählten 3 SP-Leute und der Grüne sind alles bisherige Regierungsräte und das ist natürlich immer ein Vorteil. Zweiter Grund, es herrscht weit herum im Kanton Bern der Eindruck, diese rot-grüne Regierungsmehrheit habe den Kanton Bern bisher gut gemanagt. Auch Bürgerliche vermögen ihr kaum ernsthaft grobe Fehler vorzuhalten. Also für zumindest parteiungebundene Wähler gibt es kaum Gründe oder gab es kaum Gründe, diese Kräfte abzuwählen. Und noch ein dritter Grund, der liegt bei der bürgerlichen Seite, die SVP und die BDP namentlich, die verhalten sich hier in Bern nach wie vor als Konkurrenten, die sind sich spinnefeind. Es gab keinen gemeinsamen Auftritt der 3 bürgerlichen Parteien. Ihre Stimmkraft hat sich deshalb bei diesen Wahlen zersplittert.
Alle 6 bisherigen Regierungsmitglieder wurden also bestätigt. Offen war aber, an wen geht der 7. Sitz, den Finanzdirektor Urs Gasche von der BDP freigegeben hat. Kann diese Partei ihn behalten oder kriegt ihn die SVP? Da war es bis zuletzt äußerst knapp.
Bis um 18 Uhr war es sehr knapp in den Hochrechnungen und dann kam das definitive Ergebnis, die BDP bleibt in der Berner Regierung. Die SVP muss sich wie die FDP mit einem einzigen Sitz begnügen.
Wenn wir jetzt aufs Parlament schauen, dann müssen wir zuerst klar sagen, hier liegen keine Resultate vor, noch nicht einmal Hochrechnungen. Dennoch, Toni Koller, lässt sich vom Erfolg der neuen Regierungsrätin Beatrice Simon auf ihre Partei, die BDP, schließen?
Das würde ich jetzt mal bejahen, obschon es natürlich schwierig ist, von einer Majorzwahl, Personenwahl auf eine Proporzwahl in das Parlament irgendwie unmittelbar zurückzuschließen. Aber das starke Abschneiden der BDP-Kandidatin für die Regierung, Das dürfte auch ein Zeichen sein, dass im Grossen Rat die BDP bestimmt auch nicht irgendwie hinten heraushängen wird.
Wäre es denn eigentlich bereits ein Erfolg, wenn die BDP ihre 17 Sitze im Grossen Rat halten könnte?
17 Sitze waren viel. Das ist die Anzahl der Grossräte, die bei der Parteispaltung vor 2 Jahren von der SVP zur BDP hinübergegangen sind. Das ist ein Drittel der SVP-Fraktion, ein Drittel. Wenn die BDP diese Sitzzahl wieder schafft, dann kann man schon von einem Erfolg reden. Und ich würde jetzt mal ganz vorsichtig die Prognose wagen, dass die BDP das ungefähr schaffen wird.
So viel zur Berner Perspektive. Freddy Gasser aus der Inlandredaktion. Weshalb ist eigentlich so entscheidend, was jetzt hier im Kanton Bern passiert mit der BDP?
Also um das zu erklären, muss man sich nochmals die Gründung der BDP vor Augen halten. Sie hatte sich ja vor knapp 2 Jahren von der SVP Schweiz abgespalten und sie hat sich ausgerechnet im Kanton Bern, also in den SVP-Stammlanden, schlechthin gegründet. Dazu kommt, dass sowohl SVP wie auch BDP die Berner Wahlen überaus ernst nehmen. Immerhin ließen beide Parteien ihre Bundesräte aktiv Wahlkampf betreiben. Ueli Maurer für die SVP, Evelyn Wittmer-Schlumpf für die BDP. Und das ist bei kantonalen Wahlen doch eher ungewöhnlich. Aber eben, es zeigt auch, wenn sich die BDP im Kanton Bern behaupten kann, dann sind diese Wahlen nicht nur ein starkes Signal auch für andere Kantonswahlen, sondern wohl auch für die nächsten nationalen Wahlen vom Herbst 2011.
Sie sprechen von einem Signal, aber ist denn der Kanton Bern überhaupt vergleichbar mit den anderen Kantonen, wo die abtrünnigen SVPler ja auch eine BDP gegründet haben?
Ja, man muss schon sagen, trotz aller Signalwirkung, vergleichbar sind die Berner Wahlen höchstens indirekt und nur bedingt. Namentlich im anderen grossen Kanton der BDP, in Graubünden nämlich, liegen die Dinge ja ganz anders. Dort hatte ja die Mutterpartei die gesamte Kantonssektion der SVP aus der Partei geworfen, nachdem Evelyn Wittmer-Schlumpf ihre Wahlen im Bundesrat angenommen hatte. Die BDP Graubünden ist also quasi die alte SVP Graubünden und die jetzige SVP Graubünden quasi die neue Rechtspartei, die sich bei den nächsten Wahlen kommenden Juni behaupten will. Aber der Erfolg der BDP in Bern könnte durchaus auch auf Graubünden ausstrahlen und damit viele Wahlberechtigte motivieren, BDP zu wählen statt SVP.
Entscheidend wird ja auch sein, wo diese neue Partei Wählerinnen holt. Und dazu muss man wissen, wie sie überhaupt politisiert. Toni Koller, in den 2 Jahren im bernischen Grossen Rat, hat sich da die BDP inhaltlich überhaupt von der SVP unterschieden?
Also zunächst muss man sagen, die BDP hat immer Wert darauf gelegt, wir sind eine bürgerliche Partei. Kein linksliberales Etikett oder so, sondern bürgerlich. Aber es gab Unterschiede zur SVP, nicht nur in der berühmten Frage des Stils, des Auftretens. Die BDP hat sich zum Beispiel in der Sachpolitik gegen radikale Steuersenkungen gewehrt, zum Ärger der SVP. Und die BDP gibt sich auch im Wahlkampf jetzt einen durchaus umweltfreundlicheren Touch, als dass man das für die SVP sagen könnte.
Die BDP fischt ja auch in FDP-Gewässern. Wie nahe ist sie denn dem Freisinn in Bern?
Die FDP, die steht im großflächigen Kanton Bern für die Zentralisierung der Verwaltung zum Beispiel. Es ist eine modernistische Partei, die einen sehr schlanken Staat will. Und das kann man beides von der BDP nur bedingt sagen. Aber wie gesagt, der grosse programmatische Unterschied, den gibt es nicht. Die BDP profitiert wahrscheinlich eher vom Bonus des Neuen, vergleichbar anderswo mit den Grünliberalen zum Beispiel.
Bern-Korrespondent Toni Koller und Inlandredaktor Freddy Gasser mit Informationen und Analysen zu den Berner Wahlen. Das Massaker soll ausgesprochen grausam gewesen sein. Im Nordosten Kongos töteten ugandische Rebellen mehr als 300 Menschen. Der Massenmord ist offenbar schon im Dezember verübt worden, aber erst jetzt hat ihn die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch publik gemacht. Verantwortlich für die Gräueltaten war die berüchtigte Rebellenarmee Lord's Resistance Army. Das bestätigte inzwischen auch die UNO. Besonders brisant, der Horror passierte, obwohl im zentralafrikanischen Land 20.000 Mann der UNO-Friedenstruppe stationiert sind. Antje Dierkans, Afrika-Korrespondentin der ARD.
Die Angreifer töteten vor allem Männer, aber auch Frauen und Kinder sollen unter den Opfern sein. Das Jüngste war den Angaben zufolge ein 3-jähriges Mädchen, das verbrannt wurde. Viele der Opfer wurden zunächst gefesselt und dann mit Macheten und Knüppeln getötet. Dem Bericht zufolge verschleppten die Rebellen zudem etwa 250 Menschen, darunter 80 Kinder. Viele von ihnen sollen gezwungen worden sein, andere Kinder zu töten, die versucht hatten, vor der LRA zu fliehen. Human Rights Watch spricht von einem der schlimmsten Verbrechen, das die ugandische Rebellengruppe in ihrer 23-jährigen Geschichte begangen hat. Die Organisation fordert eindringlich mehr Schutz für die Menschen in der Region im Nordosten des Kongo. Die Vereinten Nationen haben in dem zentralafrikanischen Land die Friedensmission MONUC stationiert, bisher mit mehr als 20.000 Soldaten. Die Truppe soll von Juni an aber verkleinert werden. Bis Mitte kommenden Jahres soll die Mission nach Plänen der UNO komplett beendet sein. Human Rights Watch hält das für eine Fehlentscheidung und fordert, die Kräfte im Kongo stattdessen zu verstärken. Die LRA hatte sich Ende der 80er Jahre im Norden Ugandas gegründet. Ihr Chef Joseph Kony wird vom Internationalen Strafgerichtshof mit Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen gesucht. Die Rebellen entführten über die Jahre tausende Kinder, machten sie zu Soldaten und missbrauchten sie. Ende 2008 ging die ugandische Armee zusammen mit Kräften aus dem Kongo und dem Südsudan gegen die LRA vor. Seitdem hieß es, die Rebellengruppe sei zersplittert. Die Berichte jetzt jedoch zeigen, dass nach wie vor eine große Bedrohung von ihr ausgeht.
Indien kennt im Moment fast nur ein Thema, und zwar in den Zeitungen wie auf dem Markt. Die teuren Lebensmittel. Linsen zum Beispiel. Sie sind in den letzten 3 Jahren ums Dreifache gestiegen. Wie es dazu kam und wen das vor allem trifft, das wollte Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger wissen.
Die Gassen im Sanchai-Slum am Rande von Delhi sind eng und schmutzig. Hier in einem winzigen Zimmer, in dem einzig ein Holzbett und ein paar Kochtöpfe stehen, lebt die 30-jährige Sujata mit ihrem Mann und ihren 4 Kindern. Das Überleben werde immer schwieriger, vor allem in diesem Jahr mit den ständig steigenden Lebensmittelpreisen, sagt die Inderin, die mit 15 Jahren verheiratet wurde und von einem Bauerndorf außerhalb der Stadt nach Delhi gezogen war. Linsen, das tägliche Brot der armen Indiens, kann sie sich heute beinahe nicht mehr leisten. Heute kostet 1 Kilo Linsen ca. 80 Rupien, das ist doppelt so viel wie vor einem Jahr. Weil die Preise so stark angestiegen seien, koche sie heute nur noch einmal statt wie bisher 2-mal die Woche Linsen. Auf ihrem Speiseplan stehe heute vor allem noch Gemüse und Reis, sagt Sujata. Die Lebensmittelpreise in Indien lagen Anfang Jahr auf dem höchsten Stand seit 11 Jahren. Indien verzeichnet dabei den größten Preissprung aller asiatischen Volkswirtschaften. Das Gehalt von Sujatas Mann, einem Klempner, ist jedoch gleich geblieben. Er verdient im Monat umgerechnet 70 Franken, die Hälfte davon geht in seine Alkoholsucht, mit der anderen muss Sujata haushalten. Das wird unter diesen Umständen jedoch immer schwieriger, denn auch die Preise für Zucker und andere Grundnahrungsmittel kletterten in den vergangenen Monaten unaufhörlich in die Höhe. Zucker könne sie sich kaum mehr leisten. Statt 2 Tassen Tee gäbe es heute nur noch 1 Tasse pro Tag mit ganz wenig Zucker, sagt die hagere Frau. Auch in einem kleinen Krämerladen im Slum beklagt sich der Ladenbesitzer. Er habe spürbar weniger Kundschaft und die noch kämen, kauften heute statt 250 Gramm Zucker nur noch 100 Gramm. Ein Grund für die steigenden Lebensmittelpreise war die magere Ernte im vergangenen Jahr, als der Monsun so schwach ausfiel wie seit 35 Jahren nicht mehr. Wirtschaftsprofessor Arun Kumar von der Jawaharlal Nehru Universität macht jedoch vor allem die Politiker und Spekulanten für den Anstieg der Preise verantwortlich.
One of the mistakes that was made by the policymakers was that our food and agriculture minister, Mr. Sharad Pawar, He kept announcing that shortages will come and prices will increase.
Der Landwirtschaftsminister habe den Fehler gemacht, mehrfach zu betonen, dass die Lebensmittel knapp und damit die Preise ansteigen würden. Und das hätten die Händler, Bauern und großen Firmen als Zeichen genommen, ihre Vorräte zurückzuhalten, um die Preise in die Höhe zu treiben, glaubt der Professor. Die Panikmache des Landwirtschaftsministers sei doch komplett verfehlt gewesen, da die indischen Lebensmittelvorräte weit größer gewesen seien als das Loch, das der schwache Monsun in die Ernte gerissen habe, sagt Kumar. Unter den hohen Lebensmittelpreisen leiden vor allem die Ärmsten in Indien, also die rund 300 bis 500 Millionen Menschen, die mit weniger als einem Dollar pro Tag haushalten müssen. Wirtschaftsprofessor Kumar fordert, dass die Regierung Nahrungsmittel verteilt.
Public distribution should be universalized. That's point number one.
Und er will, dass die Regierung die Spekulanten kontrolliert und das Anhäufen von Vorräten unterbindet. Andere Stimmen fordern eine grüne Revolution wie in den 70er Jahren. Damals führte Indien Hochleistungssorten für Reis und Weizen ein, eine Erfolgsgeschichte, die das Land von einem Reisimporteur in einen Reisexporteur verwandelte. Die Regierung habe in den letzten Jahrzehnten die Landwirtschaft zugunsten des IT- und Service-Sektors sträflich vernachlässigt. Und das räche sich heute, sagt Biswajit Dar, ein Spezialist für Agrarfragen und der Direktor eines Forschungsinstituts für Entwicklungsfragen in Neu-Delhi.
You know, in the last couple of decades, we thought agriculture was not as important, you know, service sector, IT and, you know, India modernizing and stuff like that. So we neglected our rural sector. And today we are paying for it.
Noch immer arbeiten rund zwei Drittel aller Inder in der Landwirtschaft. Diese ist jedoch ineffizient und trägt mit 17% nur minim zum Bruttoinlandprodukt bei. Die überwiegende Mehrheit der Bauern sind Kleinstbauern, viele leben in bitterer Armut. Indien müsse mehr Lebensmittel produzieren. Damit wäre in Zukunft nicht nur die Versorgung der Bevölkerung gesichert, sondern mit mehr Lebensmitteln könnten auch die Preise niedrig gehalten werden. Um das zu schaffen, müsse Indien seine Landwirtschaft dringend reformieren, sagt Biswajit Dar.
We need better quality seeds. So someone will have to invest to produce seeds.
Indien brauche bessere Pflanzensamen und mehr Technologie, und dafür müsste die indische Regierung mehr in die Forschung investieren und der Landwirtschaft wieder einen wichtigeren Platz einräumen. Dieses Umdenken hat noch nicht stattgefunden. Die Regierung scheint weiterhin zu glauben, dass wirtschaftliches Wachstum das Heilmittel schlechthin gegen Armut und Hunger sei, obwohl bislang nur eine dünne Mittelschicht von diesem Wachstum profitiert hat. Und so wirkt der Kommentar zu den steigenden Lebensmittelpreisen im Parteiblatt der regierenden Kongresspartei wie eine Verhöhnung der armen Indiens. Niemand stirbt, nur weil er keinen Zucker mehr isst. Im Gegenteil, wer Süßes isst, bekommt Diabetes, heißt es im Parteiblatt.
Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger. USA, Irland, Deutschland, Italien und die Schweiz. In immer mehr Ländern werden immer mehr Fälle bekannt, wo Kirchenmänner Jugendliche missbraucht haben. Das Problem kennt keine Grenzen. Warum aber ist dann kaum etwas aus Frankreich zu hören? Weil wir seit Jahren offen und hart damit umgehen, sagt der Generalsekretär der französischen Bischofskonferenz. Seit Jahren schon arbeiten die französischen Bischöfe eng mit der Justiz zusammen, klären auf, statt zu schweigen, schaffen Transparenz. Dennoch, pädophile Geistliche gibt es auch in Frankreich. Aus Paris, ARD-Korrespondentin Angela Ulrich.
Der Schock kam für die katholische Kirche in Frankreich schon vor 10 Jahren. Damals, zu Beginn des Jahres 2000, wurde ein Bischof verurteilt, zu Gefängnis auf Bewährung. Ein Priester hatte Kinder in seiner Gemeinde missbraucht. Der zuständige Bischof hatte davon erfahren und den Geistlichen versetzt, statt ihn anzuzeigen und das Vergehen öffentlich zu machen. Dafür wurde der Bischof selbst bestraft. Das hat viel ausgelöst, sagt Antoine Eroard, Generalsekretär der französischen Bischofskonferenz.
Cette affaire a permis aussi une certaine prise de conscience.
Diese Affäre hat dazu geführt, dass den französischen Bischöfen nochmal bewusst wurde, in Fragen von Kindesmissbrauch müssen wir absolut offen sein und klar und entschieden reagieren. Die Bischöfe haben damals auf ihrer nächsten Vollversammlung eine Resolution verabschiedet. Darin verurteilten sie Pädophilie unter Geistlichen als Akt des doppelten Verrates gegenüber den Opfern genauso wie gegenüber der Botschaft der Kirche. Außerdem wurde eine 50-seitige Broschüre aufgelegt, der Titel »Gegen Pädophilie kämpfen«. Sie wird immer wieder auch von Einrichtungen Einrichtungen angefordert, die nichts mit der Kirche zu tun haben. Außerdem wurden unsere Geistlichen geschult, sagt Monseigneur
Erouard.
Es war einfach kein Tabuthema mehr nach den Missbrauchsfällen. Es gab Lehrgänge mit Psychologen, mit Juristen und Ärzten, damit wir nicht nur innerhalb der Kirche über das Problem reden, sondern einen besseren Blick bekommen, um zu erkennen, wenn es solche Fälle gibt von Pädophilie. Auch aktuell stehen Priester in Frankreich vor Gericht wegen Missbrauchs. Es gibt ein hartes Gesetz gegen Pädophilie. Jeder Verdachtsfall muss der Justiz gemeldet werden. Da macht auch die Kirche keine Ausnahme. Um die 30 Fälle werden derzeit verhandelt oder sind per Urteil abgeschlossen. Und da gibt es ein neues Problem, sagt Erouard. Was tun mit den Priestern, wenn sie ihre Strafe abgesessen haben? Es ist klar, dass Geistliche nach wirklich schlimmen Taten in keine Gemeinde mehr geschickt werden können. Sie werden suspendiert oder sogar wieder in den Laienstand versetzt. Und selbst für leichtere Fälle ist ganz klar, solche Priester kommen höchstens in die Verwaltung, wo sie keine Berührung mit Kindern haben. Dass Frankreichs Kirche derzeit über sehr viel weniger Fälle von Kindesmissbrauch unter Priestern redet, hat aber noch einen anderen Grund, sagt der Generalsekretär der französischen Bischöfe. Staat und Kirche sind seit Beginn des 20. Jahrhunderts in Frankreich streng getrennt. Dadurch habe die katholische Kirche in der Erziehung weniger Einfluss. Sie bietet so auch weniger Schutzräume für perverse Individuen, die Kinder missbrauchen wollen. Frankreichs katholische Kirche ist dem Blick der Gesellschaft ausgeliefert. Bisher, und ich hoffe, das bleibt so, sind pädophile Priester bei uns eher Einzelfälle. Das bestätigen auch Kirchenkritiker in Frankreich, dass der Umgang mit dem auch hier existierenden Problem besser laufe als in vielen anderen Ländern. Dennoch sind viele Gläubige erschüttert. Die französischen Bischöfe haben gerade erst auf ihrer Vollversammlung erneut Missbrauch jeglicher Art verurteilt. Und Papst Benedikt stärkten sie im gleichen Schreiben vorbehaltslos den Rücken.
Das war ein Bericht aus Paris von Angela Ulrich. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Georg auf der Maur, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.